Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und Servus Franziska.
Hallöchen.
Das war jetzt gerade bei mir so richtig so Musikantenstall. Servus, grüezi und hallo, mein Lehrer. Franziska, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo.
Sehr schön machst du das.
Ja, also weiß ich nicht, wenn ihr mal Musikantenstadel wieder neu starten wollt, ich bin euer Mann, mache ich. Gar kein Problem, da sehe ich mich. Aber da musst du auch kommen, im Dirndl.
Ja, natürlich. Ich habe ja Dirndl, klar.
Sehr gut. Ja, guck mal, dann haben wir doch schon Pläne für die Zukunft geschmiedet.
Aber ich werde dir die Show stehlen damit, ich sag's gleich.
Ja, das weiß ich. Ich habe ja immer das Glück, dass meine Gäste mir die Show stehlen. Da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Also von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Wir waren ja jetzt ziemlich viel unterwegs zusammen in den letzten Monaten, nämlich bei Nebenan weltweit, bei den Sonderfolgen, die ihr auf RTL Plus hören könnt. Da waren wir in ganz vielen Ländern, also sozusagen die Podcast-Hochzeitsreise.
Ja.
Hast du von den insgesamt ja 8 Fällen, über die wir gesprochen haben, so eine, wo du sagst, das war dein Favorit, wenn ich jetzt neu mit Nebenan weltweit anfange, welcher Fall wäre das, wo man dann reinhören sollte?
Der aus dem Vatikan war auf jeden Fall sehr spannend.
Mhm. Emanuela Orlandi.
Mhm. Großes Mysterium dahinter. Aber im Grunde mag ich sie alle. Und du weißt, mein Favorit ist eigentlich immer der Letzte.
Das stimmt, das Gefühl kenne ich auch. Die aktuelle Folge, die gerade rausgekommen ist, die ist tatsächlich, glaube ich, mein Favorit. Da geht es nämlich um den Fall aus Frankreich, den Grégory, den Kleinen, der da ermordet aufgefunden wurde. Mhm. Und das ist wirklich ein Fall, der macht alles kaputt. Der macht den Kopf kaputt und überhaupt der das Fluch des Raben heißt er.
Damit vielleicht nicht anfangen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht eher mit einem leichteren Fall anfangen. Das also ist schon True Crime für Fortgeschrittene.
Mit dem, wie hieß er? Gerard Blanchard.
Blanchard, ja genau, der stimmt. Yeah. Das, also ich mag ja auch gerne mal zwischendurch so einen unblutigen Fall, ja, so einen Meisterdieb und Österreich und Sissi-Bezug, also schöner geht's eigentlich gar nicht. Heute sind wir zurück im, ja, jetzt gerade in diesem Moment etwas kalten Deutschland. Mhm. Es geht in die norddeutsche Provinz. Inhaltswarnung, wie immer vorab, in dieser Folge geht es um den Mord an Frauen, es geht um Sexarbeit und ich streife auch das Thema Missbrauch von Minderjährigen. Solltet ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommen, dann könnt ihr diese Folge natürlich überspringen. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit für unseren Ausflug nach Deutschland?
Ja, lass uns loslegen.
Okay, sehr gerne. Es ist früh am Morgen, den 27. August 2018, als die 26-jährige Sebat ihre Wohnung in Geesthacht verlässt. Obwohl die Sonne an diesem Montag gerade erst aufgeht, ist es schon angenehm warm. Mit schnellen Schritten geht die junge Frau durch die noch leeren Straßen der Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Sie trägt eine hellblaue Hemdbluse, schwarze Leggings, darunter eine Nylonstrumpfhose und hat eine orangefarbene Reisetasche über die Schulter. Ihre dunklen, langen Haare hat sie in der Eile zu einem lockeren Zopf gebunden. Gerade so schafft sie es in den Bus in Richtung Bahnhof. Seufzend lässt sie sich in den Sitz fallen und stellt ihre Reisetasche neben sich ab. Sebat kämmt sich mit der Hand durch ihre glatten, schulterlangen Haare. Es ist einer ihrer ersten Jobs und da möchte sie einen guten Eindruck machen. Als sie in den Zug in Richtung Norden umsteigt, blinkt ihr Handy auf. Eine Nachricht erscheint auf dem Bildschirm. Hast du schon warme Füße, Sklavin? Seit mehr als 2 Wochen schreibt dieser Mann ihr jetzt schon. Sebat antwortet, dass sie auf dem Weg ist. Sie hat dem Treffen nach langem Hin und Her schließlich zugestimmt. Jetzt will sie es durchziehen.
So ein Job ist das also. Verstehe.
Ja, man kann sich's vielleicht schon ein bisschen denken, was das für eine Art von Job ist. Zwar sind es bis zu ihrem Ziel, Rendsburg in Schleswig-Holstein, knapp 3,5 Stunden Zugfahrt, aber für diesen Besuch soll sie mehr als 1.000 Euro bekommen. Das ist mehr, als Sebat sonst im ganzen Monat verdient. Um kurz vor 8 ist sie am Ziel und steigt am Rendsburger Bahnhof aus ihrem Zug. Sie erkennt den Mann schon von Weitem. Mit einer dunklen alten Lederjacke wartet er, wie abgesprochen, neben der Bahnhofsbäckerei. Er hat dünne braune Haare und mustert sie mit seinen braunen Augen. Wahrscheinlich fühlt Sebat sich schon in diesem Moment unwohl, aber sie folgt dem 38-jährigen Mann schweigend bis zu einem roten Backsteinhaus in der Nähe. Die 26-Jährige freut sich schon auf den Nachmittag, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Dann will sie sich wie so oft mit ihrer Freundin Sarah beim Bäcker treffen. So, als wäre nichts gewesen. Sebat tritt aus der warmen Morgensonne in den dunklen, kühlen Flur des Hauses. Sie folgt dem Mann die schmale Treppe in den 2. Stock hinauf. Hinter der Wohnungstür erstreckt sich ein länglicher, dunkler Flur. Die 3 kleinen Zimmer wirken unordentlich. Sebat atmet durch und übergibt dem Mann die Sporttasche. Die Augen des Mannes beginnen zu leuchten, als er einen Blick auf die Strumpfhosen und Nylonsocken darin wirft. Dann wendet er sich wieder ihr zu. Als die Tür hinter der jungen Frau leise ins Schloss fällt, ahnt die 26-Jährige nicht, dass sie dieses Haus nicht wieder lebend verlassen wird. Das Gedränge auf dem Bahnhofsvorplatz ist groß, als Sarah am Bäcker beim Zopp auf ihre Freundin Sebat wartet. Regelmäßig treffen sich die Freundinnen hier am Bahnhof in der Nähe von Geesthacht. Doch Sarah kann die junge Frau mit den dunklen langen Haaren und dem strahlenden Lächeln in der Menge nicht erkennen. Wieder schaut sie auf ihr Handy. Die letzte Nachricht um 13 Uhr hat Sebat nicht erreicht. Auch Sebats Eltern, die direkt neben ihrer Tochter wohnen, warten an diesem Tag vergebens auf die 26-Jährige. Niemand weiß, wohin sie verschwunden ist.
Wer ist denn Sebat? Ich habe diesen Namen überhaupt noch nie gehört. Finde ich sehr schön, klingt sehr schön.
Ja,
woher kommt sie und wie kommt sie zu dieser Art Arbeit? Das würde mich auch interessieren.
Ja, das ist in ihrem Fall gar nicht so leicht rauszufinden gewesen, ehrlich gesagt. Sebat ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 26 Jahre alt, eine hübsche junge Frau mit langen, dunklen Haaren und eben einem freundlichen Lächeln. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Ihre Familie kommt ursprünglich aus Mazedonien und daher stammt wohl auch dieser Name. Über ihr vorheriges Leben oder ihre Ausbildung ist kaum etwas bekannt. Ein bisschen was konnte ich aus dem Urteil zu dem Fall erfahren. Seit 2017 leidet Sebat immer wieder an Kopfschmerzen. Später wird bei ihr Migräne diagnostiziert. Ab 2018 bezieht sie Sozialleistungen in Höhe von 860 Euro im Monat. Also wahrscheinlich aus finanzieller Not heraus entscheidet sie sich, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Ja, wie ich gerade schon sagte, also da sind dann so 1.000 Euro für so einen Tag im Verhältnis zu dem, was sie im Monat kriegt, natürlich wahnsinnig viel Geld.
Ach, ganz ehrlich, 1.000 Euro pro Tag sind
so oder so viel Geld. Ja, ja, natürlich, ja. Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber ich meinte jetzt gerade noch mal im Verhältnis dazu, ne, das ist erst eben wesentlich mehr, als sie sonst im Monat verdienen würde.
Erst recht verlockend, ja.
Ja, das stimmt. Im Juni 2018 lässt sie sich beim Landesamt für Soziale Dienste offiziell als Sexarbeiterin registrieren. Also ganz offiziell mit Anmeldung und so. Wir sind ja schließlich in Deutschland hier. Und schaltet Anzeigen in einem Kleinanzeigenportal, in dem sie ihre Dienste anbietet. Dort schreibt sie zum Beispiel: Ich biete ausschließlich Hausbesuche an, freue mich auf euch. Und ruft an, bin offen für sehr vieles. In den Chats auf der Plattform tritt die 26-Jährige allerdings eher zurückhaltend auf und schreibt mehrfach, dass sie noch Anfängerin in der Branche sei. Ihrer Freundin Sarah erzählt Sibbat nichts von ihrem Job als Sexarbeiterin. Ihr erklärt sie, sie würde ihr Geld mit dem Ausliefern von Paketen und mit Kellnern verdienen. Also das ist ja auch so etwas, was relativ typisch ist für Jobs in diesem Bereich, weil es ja immer noch sehr schambehaftet ist, dass die Frauen, die dort arbeiten, dann irgendwie sagen, sie verdienen ihr Geld mit anderen Dingen. Was Sibbat wirklich beruflich macht, das kommt tatsächlich erst durch die Ermittlungen der Polizei ans Tageslicht. Die beginnen 4 Tage nach ihrem Verschwinden, am Freitag, den 31. August. An diesem Tag meldet ihr Vater Sibbat bei der Polizei als vermisst. Was zunächst nach einer Routineermittlung aussieht, wird in den nächsten Wochen und Monaten mehr als ein dunkles Geheimnis ans Tageslicht bringen. In den nächsten Monaten überprüfen die Ermittler alle möglichen Kontakte von Sibbat, ihren Mailverkehr und auch ihre Kontobewegungen. Im Oktober 2018 meldet die Sparkasse schließlich Auffälligkeiten auf Sibbats Konto. Im Vormonat, also kurz nach ihrem Verschwinden, wurden insgesamt 4-mal jeweils 60 Euro von Sibbats Konto abgebucht. Alle Abbuchungen erfolgen von einem Kleinanzeigenportal, in dem auch Sexarbeiterinnen aktiv sind. Niemand in Sibbats Umfeld weiß bis dahin, wie sie wirklich ihr Geld verdient. Also sie hat es nicht nur ihrer Freundin nicht erzählt, sondern auch ihrer Familie und dem Rest ihres Umfelds. Was für die Angehörigen ein Schock ist, bietet den Ermittlern neue Anhaltspunkte. Einen Monat später gibt das Anzeigenportal die Daten des Nutzers heraus, der die Buchung über Sibbats Konto veranlasst hat. Er hat mit ihrem Konto das VIP-Paket gebucht und eine Annonce eingestellt, in der er eine, Zitat, devote Frau für Fußmassagen sucht. Der Mann hinter der Anzeige heißt Timo M. Dieser Name ist bei der Polizei bereits bekannt. Der 38-jährige Arbeitslose wurde bereits 2001 wegen Nötigung und Körperverletzung zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt. 2016 zeigt ihn eine Frau wegen Belästigung an. Die Ermittler schicken Timo M. eine Vorladung als Zeuge, auf die er nicht reagiert.
Darf man das, so eine Vorladung einfach ignorieren, einfach nicht hingehen?
Ja, also ich will jetzt hier keine Tipps geben für irgendwelche Verbrecher,
nein,
ist ja klar.
Nein, natürlich nicht.
Aber nein, es ist tatsächlich so, wenn du von der Polizei vorgeladen wirst, dann musst du das nicht unbedingt. Also du musst da nicht erscheinen. Was anderes ist es allerdings, wenn die Ladung von oder im Auftrag der Staatsanwaltschaft kommt. Also das ist ein bisschen tricky, weil die Polizei ja manchmal auch im Auftrag der Staatsanwaltschaft lädt. Und dann musst du kommen. In dem Fall, wie es jetzt bei dem Timo war, ist es so, die Polizei hat ihn geladen und da muss man nicht mal drauf reagieren. Und genau das macht Timo M. auch. Der reagiert einfach nicht auf die Vorladung und auch nicht auf weitere Kontaktversuche der Polizei.
Ha, das habe ich nicht gewusst. Ich hätte so viel Angst irgendwie wahrscheinlich, wenn mir solche Sorgen machen, dass ich da hingehe. Aber gut, und ich habe noch eine Frage, wieso werden 4x60 Euro von Sibbats Konto abgebucht von diesem Kleinanzeigenportal? Ich hätte eher gedacht, wenn jemand sie bucht, dann kommt ja Geld auf ihr Konto.
Genau, aber du hast ja dieses Konto bei diesem Portal, da musst du dann für besondere Anzeigen extra bezahlen. Weißt du, dass die besonders angezeigt werden? Und derjenige hat sozusagen ihr Konto genutzt, um eigene Anzeigen zu schalten. Nämlich diese Suche Frau für Fußmassagen. Und so sind sie ihm ja dann auf die Spur gekommen.
Das heißt, vom selben Konto wurde also Geld abgebucht, um Anzeigen aufzugeben.
Genau.
Für Suche Frau für Fußmassage oder biete Sex an. Okay, ja, okay. Gut, jetzt nochmal zurück zu dieser Polizeisache. Warum macht die Polizei da irgendwie Druck, als Timo nicht auf ihre Kontaktversuche reagiert? Oder verläuft das alles im Sand?
Es ist wirklich in dem Fall eine sehr wichtige Frage, weil klar, du kannst natürlich auf so eine Vorladung nicht antworten, aber damit machst du dich jetzt schon ein bisschen verdächtig, wenn du dich so gar nicht zurückmeldest. Und normalerweise sollte man ja dann davon ausgehen, dass die Ermittler dann sagen so, warte mal, wir stehen jetzt mal vor deiner Tür und erinnern dich mal dran oder gucken uns die Person noch genauer an. Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber Meiner Erfahrung nach macht es bei Ermittlungen manchmal leider doch einen Unterschied, ob eine vermisste Frau als Sexarbeiterin arbeitet oder an der Supermarktkasse. Und so sieht es auch der Anwalt, der später Sebats Familie vertreten wird. In einem Interview mit RTL Nord sagt er, es war ein Vermisstenfall, es war eine Prostituierte. Man hat vermutet, dass es im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Prostituierte stand. Es hatte einen etwas komischen Hintergrund. Dann neigen Polizeibeamte manchmal dazu, sowas nicht ernst zu nehmen.
Das trifft's natürlich.
Also,
du kennst ja auch den Ausdruck the less dead, die weniger Toten, weil sie für die Ermittlungen einfach nicht so interessant sind, weil sie der Polizei nicht so wichtig sind.
Ja, also
ist immer wieder sehr schade.
Es ist sehr, sehr schade, weil dadurch eben oft Ermittlungen gestört werden oder gar nicht erst zustande kommen. Aber natürlich ist es auch ein schwieriges Umfeld für Ermittlungen, ne? Gerade wenn es jetzt in den Bereich Straßenprostitution geht, ne? Wenn das ja oft dann auch mit Drogensucht, mit Krankheiten, mit Obdachlosigkeit verknüpft. Und wenn solche Frauen dann verschwinden, die kein festes Umfeld haben, ist es natürlich schwieriger da zu ermitteln oder fällt auch vielleicht nicht so schnell auf. Aber das ist ja in diesem Fall nicht so. Ja. Sebat hat ja ein festes Umfeld, die hat Freundinnen, die sich regelmäßig mit ihr treffen, die hat eine Familie, die direkt nebenan wohnt. Und da sollte man schon meinen, dass da ein bisschen mehr hinterher gegangen wird. Aber es passiert nicht. Also die Ermittlungen zu ihrem Verschwinden laufen sehr, sehr schleppend. Im Januar 2019, also fast ein halbes Jahr nach dem Verschwinden der jungen Frau, leitet die Staatsanwaltschaft Lübeck ein Ermittlungsverfahren gegen Timo M. ein, und zwar wegen Freiheitsberaubung. Also nochmal zu dem Zeitraum, ne? Das ist jetzt Januar 2019 und die sind ja schon im Oktober auf ihn gestoßen. Also es dauert alleine mal ein Vierteljahr, bis überhaupt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Und auch das ist ja eher so halbherzig mitverfolgt worden, möchte ich mal sagen. Und interessant ist ja der Grund, die Freiheitsberaubung. Man geht also zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Sebat noch lebt, weil du kannst ja nur einen lebenden Menschen seiner Freiheit berauben und eben möglicherweise von Timo M. gefangen gehalten wird. Das sollte man jetzt kurz im Hinterkopf behalten. So steht es eben auch in dem entsprechenden Vermerk. Wenige Tage später ordnet das Amtsgericht Lübeck eine Hausdurchsuchung bei Timo M. an. Dabei sollen die Polizisten aber nicht explizit nach Sebat suchen, sondern nach ihrer Bankkarte, mit der Timo M. das VIP-Paket bei dem Sexportal gebucht hat. Bis die Durchsuchung stattfindet, vergehen wieder fast 4 Wochen. Also man sagt, es ist so akut, dass wir eine Hausdurchsuchung machen, aber ein bisschen lassen wir uns schon noch Zeit. Das ist schon...
Ja, aber es ist, wie du sagst, so akut, dass wir eine Hausdurchsuchung machen, aber nach einer Bankkarte. Die Bankkarte ist ja nicht als vermisst gemeldet, sondern die Frau.
Ja, es ist,
was ist denn das schon wieder für eine Logik?
Ja, das ist alles sehr, sehr seltsam in diesem Fall. Also dauert es dann noch bis Ende Februar. Dann stehen ein Kriminaloberkommissar und 3 junge Polizeianwärter vor dem Roten Klinkerhaus in Rendsburg, in dem Timo M. mit seiner Freundin Carina lebt. Als die Beamten klingeln, öffnet ihn ein schmaler Mann mit dünnen braunen Haaren, der anfängt zu weinen, als die Polizisten ihm den Grund für ihren Besuch mitteilen. Der 38-Jährige will ohne seinen Anwalt kein Wort sagen. Und so durchsuchen die 4 Polizisten den engen Flur und die 3 kleinen Zimmer der Wohnung. Sie finden nichts. Als die Beamten nach knapp 1 Stunde wieder abziehen, kann Timo selbst kaum glauben, dass keiner von ihnen sein dunkles Geheimnis entdeckt hat. Wenig später kommt dann seine Freundin Carina von der Arbeit nach Hause. Natürlich verrät Timo ihr nicht, dass er heute Besuch von der Polizei bekommen hat. Und so wird das Verfahren gegen Timo M. im Juli 2019 eingestellt, weil es laut Vermerk, jetzt zitiere ich mal, keinerlei tragfähige Anknüpfungstatsachen, die einen hinreichenden Tatverdacht begründen könnten, gegen den Verdächtigen gibt. Für die Familie von Sebat bleibt nur Ungewissheit und Timo kann einfach so weitermachen wie bisher.
Wahnsinn. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Timo für ein Typ ist.
Ja, ich erzähle mal ein bisschen was über ihn. Ich glaube, dann wird einiges klarer und vielleicht auch die Warnsignale, die es eventuell in diesem Fall schon lange gegeben hat.
Oh yeah.
Timo wird im Jahr 1980 als jüngstes von 4 Kindern geboren. Er wächst mit drei Schwestern in einer Kleinstadt im Norden Deutschlands auf und wird streng erzogen. Es ist kein harmonisches Familienleben. Immer wieder kommt es zu Streitereien und auch zu Gewalt, wenn die Kinder nicht gehorchen. Kurz nach seiner Einschulung wird bei Timo eine Lernschwäche festgestellt und er muss auf eine Förderschule wechseln. Timo hat wenig Freunde, findet nur schwer Anschluss und verbringt seine Freizeit meistens allein mit seiner Sammlung von Modellträgern. Im Sommer 1996 steht er schließlich kurz vor seinem Hauptschulabschluss. Doch eigentlich interessiert er sich in dieser Zeit vor allem für Mädchen und deren Beine. Manchmal stiehlt er sogar Nylonstrümpfe von seiner Mutter, die er dann im Rucksack mit sich herumträgt. In dieser Zeit ist es besonders eine Mitschülerin, der er immer wieder sagt, wie schön er ihre Beine findet. An einem warmen Sommertag, kurz vor den Ferien, überwindet sich der damals 16-jährige Timo schließlich und fragt das Mädchen mit den langen Beinen, ob sie mit ihm mitkommen und Nylonstrümpfe für ihn anziehen möchte. Die 14-Jährige hält das für einen Spaß und geht mit Timo mit. Doch als seine Mitschülerin die durchsichtigen Strümpfe anzieht, fängt der 16-Jährige auf einmal an, mit seinen Händen an ihren Beinen hochzuwandern und will mehr. Erst als Freundin des Mädchens dazukommen, lässt Timo sie in Ruhe. Später erzählen sie der Polizei, was passiert ist, doch der Vorfall hat keine Konsequenzen. Also ja, ist halt so ein Grenzfall, ne? Weil da Schlimmeres verhindert wurde. Aber man hätte ja zumindest mal sagen können, Burschi, so geht man nicht mit Frauen um. Das lass mal sein. Das wäre ja schon mal ein Anfang gewesen.
Das wäre bestimmt ganz gut gewesen, aber Frage ist natürlich, ob es angekommen wäre bei ihm.
Ja, das stimmt. Also das ist zumindest so das erste Mal, dass die Neigung von Timo öffentlich wird. Das ist ihm auch sehr peinlich. Also ab da lebt er dann seine Fantasien nur noch im Verborgenen aus. Seiner ersten Freundin, die er kurz danach kennenlernt, erzählt er nichts von seiner Vorliebe für Damenstrümpfe. Mit ihr hat er auch sein erstes Mal. Kurz darauf wird die Freundin schwanger. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz eingehakt. Also erstmal dieser Fetisch für Strümpfe und für Nylons ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes, ja, wenn dir das gefällt.
Ja.
Gar nichts dagegen einzuwenden, aber ich finde es ganz interessant. Das ist ja etwas, was sein Leben offenbar sehr stark prägt und ihn irgendwie sehr bewegt. Mhm. Aber mit den Leuten, die ihm nahestehen, also seinen Partnerinnen, traut er sich nicht darüber zu sprechen. Ne, also er trennt sozusagen seine sexuelle Leidenschaft, seinen Fetisch so ein bisschen von seinem normalen bürgerlichen Leben ab, schon in diesem jungen Alter. Und ich glaube, das ist so eine Weggabelung, wo es in die falsche Richtung geht.
Ja, ich sage jetzt mal, es hätte sich vielleicht anders entwickeln können, wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass er mit anderen Leuten darüber reden kann und er dann nicht ausgelacht wird.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das ist nämlich ein Punkt, der später noch wichtig werden wird in diesem Fall. Kurze Zeit später, im Dezember 1997, wird Timo wieder auffällig. Es ist bereits dunkel und er geht nach dem Abendessen mit seinen Eltern nochmal durch seinen Heimatort. In seinem Rucksack hat er ein Brotmesser und einen Nylonstrumpf von seiner Mutter. Als er am Haus einer Bekannten der Familie ankommt, zieht er sich den Strumpf über den Kopf, klingelt an der Tür und bedroht die junge Frau mit dem Messer. Die Nachbarin erkennt den 17-Jährigen, der daraufhin nach Hause rennt. Unter anderem deshalb muss Timo 1998 in ein Wohnheim für auffällige Jugendliche. Wenig später wird er jedoch wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft wieder aus dem Programm entlassen. Im folgenden Jahr bekommt Timo dann vom Amt eine Stelle als Landschaftspfleger in Schleswig vermittelt. Kurz darauf kommt er mit seiner zweiten Freundin zusammen. Die wird sich später erinnern, dass Timo nie über seine Probleme sprechen will. Siehst du, da haben wir es wieder. Ja. Also so dieses sich nicht öffnen können vor anderen Leuten. Vor anderen Menschen putzt er sie herunter. Wenn die beiden allein sind, ist er freundlich.
Also genau andersrum, wie es viele andere machen, ne?
Das stimmt, interessanterweise, ja. Aber fast alle Frauen, die näheren Kontakt mit ihm hatten, also im Sinne einer Beziehung, sagen, das war ein ganz netter, ein bisschen langweiliger Partner. Also das ist so ein ganz interessanter Gegensatz zu dem, was er macht. ja, außerhalb der, ja, der Beziehung. Ja. Die Freundin ahnt nichts davon, dass Timo zu diesem Zeitpunkt immer einen Nylonstrumpf mit sich herumträgt, den er selbst als seinen Talisman bezeichnet. Also es ist nicht nur ein sexueller Fetisch mittlerweile, sondern es scheint wirklich sein Leben zu bestimmen in Teilen. Mhm. Ein kalter Tag im Februar 2001. Timo arbeitet inzwischen als Hilfsarbeiter auf einem Bauernhof. Dort fällt ihm ein 13-jähriges Mädchen auf, das sich dort hin und wieder um die Pferde des Hofes kümmert. Es ist kurz nach Feierabend, als Timo sich seinen Talisman über den Kopf zieht und sich auf das Mädchen stürzt. Der inzwischen 20-Jährige versucht, sie vor der Pferdekoppel auf den Boden zu drücken und mit Kabelbindern zu fesseln. Doch das Mädchen kann sich losreißen und wegrennen. Irgendwie schafft Timo es aber trotzdem, sie einzuholen und drückt die 13-Jährige in einen Stall. Hier zieht er sich den Nylonstrumpf vom Kopf und fragt das Mädchen nach ihrer Schuhgröße und ihren getragenen Strümpfen. Aber die will die 13-Jährige ihm nicht geben. Da lässt er plötzlich von ihr ab und bittet sie, ihn nicht zu verraten. Dafür bietet er ihr sogar 10 Mark Schweigegeld. Doch das Mädchen hält sich zum Glück nicht daran und erzählt alles ihrer Mutter, die daraufhin die Polizei verständigt. Dieses Mal muss Timo vor Gericht. Dort erklärt er seine Erinnerung an den Tag, setze erst wieder ein, wo er sich bei dem Opfer entschuldigt habe. Solche Blackouts kenne er schon. Das ist natürlich praktisch, dass man immer dann einen Blackout hat, wenn man gerade Scheiße gebaut hat.
Mhm, natürlich. Das ist aber schon ein komplett seltsames Verhalten. Zum einen hat er nichts aus seinem Versuch mit dem Strumpf über dem Kopf gelernt, als er das erste Mal das ausprobiert hat, ja, dass man ihn trotzdem erkennen kann.
Richtig.
Zum anderen zieht er ihn dann wieder aus und sie soll ihm freiwillig ihre Socken geben und er will ihr dann auch noch Geld dafür geben, wenn sie den Mund hält. Das folgt irgendwie keiner stringenten Logik, wenn ich das mal so sagen kann.
Na, nee, ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich ist das eher ein Indiz dafür, dass er praktisch völlig von seiner Lust oder seinem Fetisch dann in diesem Moment getrieben wird. Mhm. Weil jeder normal denkende Mensch wird ja dann sagen, so, ja, das ist eine blöde Idee, weil das Mädchen kennt mich ja. Also wie soll ich denn aus der Nummer wieder rauskommen? Ja. Ist doch klar, dass die das irgendwem erzählen wird. Aber so schlau ist er dann in dem Moment nicht.
Ja, aber warum zieht er sich den Strumpf vom Kopf? Egal. Egal.
Ja,
es ist ja gut für sie, weil sie mit einem Schock davonkommt und nichts Schlimmeres passiert. Mhm. Aber ich finde es seltsam.
Ist es.
Gut, er muss jetzt vor Gericht, ne?
Mhm.
Und ich nehme mal stark an, dass wenn er schon von Blackouts spricht, er von einem Psychiater mal untersucht wird. Das ist wahrscheinlich keine so schlechte Idee in seinem Fall.
Ja, die psychiatrische Gutachterin damals, die beschreibt ihn als naiv, unterdurchschnittlich begabt und bescheinigt ihm eine früh einsetzende neurotische Fehlentwicklung und einen Wäschefetisch. Also das naiv und unterdurchschnittlich begabt sieht man ja auch so ein bisschen an der Tatausführung. Das ist jetzt nicht die Tat eines Superverbrechers, sagen wir es mal so. Dass sich dieser Wäschefetisch bei Timo so aggressiv bemerkbar macht, das liegt laut der Gutachterin an der strengen Erziehung von Timos Eltern. Timo habe seine Fantasien aus Angst vor seinen Eltern nie ausleben können und wisse deshalb nicht, wie man diese Fantasien kontrolliert. Die Psychiaterin sagt damals, nur wenn es Timo gelingt, sich sein eigenes psychisches Erleben bewusst zu machen und Alternativen dafür zu entwickeln, kann sich seine Ausgangslage entscheidend ändern. Spoiler, das wird ihm nicht gelingen. Aber das ist der Punkt, den du gerade schon mal so angesprochen hast. Also wenn er in einer Umgebung aufgewachsen wäre, wo man ihm Verständnis entgegenbringt und er das Gefühl hat, er kann über seine Gedanken und Gefühle und Fantasien sprechen, hätte es durchaus anders ausgehen können, die Möglichkeit besteht zumindest.
Können.
Ja, genau.
Ja, ja. Man weiß es nicht, aber...
Ja, aber ich finde es ganz interessant, weil das war das, was dir direkt irgendwie ins Auge gesprungen ist. Das war eben das, was die Gutachterin auch aufgegriffen hat. Timo wird wegen Nötigung und Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, die er aber nicht vollständig absitzen muss. Im Juli 2002 wird er aus der Haft entlassen und beginnt kurz darauf eine Lehre zum Landschaftsgärtner. Nebenbei lässt er sich ehrenamtlich zum Rettungssanitäter ausbilden. Zu dieser Zeit lernt er auch seine nächste Partnerin kennen. Seine vorherige Freundin hatte kurz vor seiner Verurteilung mit ihm Schluss gemacht. Timo und seine neue Freundin ziehen Anfang Januar 2004 zusammen. Alles sieht so aus, als hätte er einen Neuanfang geschafft. Doch sein Verlangen ist stärker. Als Timos Freundin im Sommer herausfindet, dass er mit ihrem Handy bei einer Sex-Hotline angerufen und dabei 600 Euro vertelefoniert hat, kommt es zur Trennung. Auch das ist jetzt nicht so richtig smart, ne?
Warum nimmt er denn ihr Handy dafür? Weil er es nicht zahlen wollte?
Ja, wollte es wahrscheinlich einfach nicht zahlen. Aber halt auch das, ne? Also jeder normal denkende Mensch wird jetzt auf die Idee kommen, na, das kommt eventuell raus, spätestens mit der nächsten Rechnung, ne? Also.
Soweit kann er nicht denken.
Ja, in dem Moment vielleicht nicht, aber absolut nachvollziehbarer Trennungsgrund.
Ja, durchaus, würde ich sagen.
Ne? 600 Euro Telefon, 600 Sexkosten, das ist aber schon, ja. Interessanterweise dauert es nicht lange, da hat Timo schon die nächste Freundin, die er schon von früher aus der Berufsschule kennt. Die beiden bekommen kurz hintereinander zwei Söhne, heiraten und ziehen zusammen nach Husum an der Nordsee. Timo schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch, unter anderem als Sanitätshelfer bei Schützenfesten oder als Putzmann bei Aldi. Doch die meiste Zeit ist Timo arbeitslos und zockt an seinem Rechner einen Landwirtschaftssimulator. Seine Ehefrau fragt er, ob sie sich für ihn beim Sex Nylons anziehen und ihm an ihren Füßen riechen lassen will. Will sie nicht. Timo akzeptiert das, ohne zu meckern. Das heißt, er spricht es zumindest mal an in der Beziehung, aber wenn nicht, ist auch okay. Zumindest auf den ersten Blick. Doch sobald Timo allein in der gemeinsamen Wohnung ist, hängt er immer wieder einen Zettel ins Fenster, auf dem steht, massiere umsonst Füße in Nylons. Also die Freundin ist gerade aus dem Haus und er hängt den Zettel ins Fenster.
Ja. Ich verstehe, dass es hart ist, wenn sich die Partnerin nicht bereit erklärt, nicht offen dafür ist, dem Fetisch mal eine Chance zu geben. Oder das wissen wir jetzt nicht, vielleicht probieren sie es mal aus und dann weiß sie, das ist nichts für sie, das ist auch möglich. Aber ich kenne halt Fälle, wo es von vornherein als eklig und abstoßend abgewiesen wird. Aber dass er den Zettel ins Fenster hängt, als ob die Nachbarn ihr nicht davon erzählen würden, oder? Die erfährt das doch ganz bestimmt.
Ja, ja. Also das Interessante bei ihm ist so, dass er sich so durchs Leben wurstelt, muss man wirklich sagen. Also wenn du Menschen aus seinem Umfeld fragst, die beschreiben ihn so als ungepflegt, aber eben unauffällig. Ein nichtssagendes Neutrum, so hat es eine Nachbarin ausgedrückt. Das ist ja schon eigentlich ziemlich arg, einen anderen Menschen irgendwie als Neutrum zu bezeichnen.
Ja, ist halt nichts Besonderes dran.
Genau. Ja, überhaupt nichts Besonderes. Und die Freundin oder mittlerweile Frau scheint eben das dann doch vielleicht auch nicht wissen zu wollen. Oder ne? Also sie haben jetzt mittlerweile drei Söhne, also ein drittes Kind wird geboren. Und Timo hat weiterhin keinen Job und verbringt den größten Teil des Tages damit, im Internet mit anderen Frauen zu chatten oder sich getragene Strümpfe zu bestellen, die er unter seinem Bett bunkert. Irgendwann wird es der Frau dann aber doch zu bunt und sie will die Scheidung.
Ja, ganz ehrlich, wenn es jetzt im Schlafzimmer unterm Bett liegt, also da kommt die doch auch mal drauf.
Ja, ja, ja. Also es ist alles nicht so richtig klug aber organisiert.
Das ist was, was sich wirklich durchzieht bei mir. Denkt nicht drüber nach, dass etwas rauskommen könnte. Ja.
Und dass Dinge eben auch Konsequenzen haben, ne? Also dass Taten Konsequenzen haben. Jetzt zum ersten Mal, mehr oder weniger, gibt es halt für ihn eine aus seiner Sicht sehr harte Konsequenz, nämlich die Frau, die die Scheidung will. Und das kann er nicht akzeptieren. Er wird wütend, was so gar nicht zu dem passt, wie man ihn ja bis jetzt erlebt hat, als eher so einen ruhigen, zurückhaltenden Typen. Bei einem Streit schlägt er seinem ältesten Sohn im Januar 2013 so heftig, dass der blaue Flecken im Gesicht, an den Beinen und am Bauch davonträgt und zum Arzt muss.
Oh wow, also nicht mal nur einmal hingelangt, was schlimm genug wäre, sondern...
Genau. Ja.
Ganz körperverprügelt.
Ja.
Oh, okay.
Als seine noch Frau Timo deshalb anzeigt, kommt es zu einem Verfahren, das aber gegen die Zahlung von 100 Euro an den Kinderschutzbund und die Auflage, ein Antigewalttraining zu absolvieren, eingestellt wird. Fast genauso läuft es mit den Ermittlungen gegen Timo nach einer Strafanzeige aus dem Dezember 2012. Ein Nachbar hat Timo angezeigt, dessen Tochter ist mit einem von Timos Söhnen befreundet und schläft manchmal bei der Familie. Irgendwann erzählt das Mädchen, damals gerade 9 Jahre alt, Timo habe sie angefasst, ihr Socken angezogen und ihre Füße in den Mund nehmen wollen. Doch trotz seiner einschlägigen Vorstrafen werden die Ermittlungen gegen Timo eingestellt, mangels hinreichenden Tatverdachts.
Wow.
Mhm. Ja, also ne, Rückschaufehler und so, im Nachhinein ist man immer klüger, muss man an der Stelle nochmal sagen. Und es war wohl auch so, dass das Mädchen, damals 9 Jahre alt, kannst du dir vorstellen, nicht die allerbeste Zeugin war. Es war also nicht ganz klar, was hat sie wirklich erlebt, was hat sie sich dann dazu gedichtet. Und es hat dann wohl nicht gereicht, ihn zu überführen. Aber es ist halt schon krass, weil das so eine Aneinanderreihung von Vorfällen und Übergriffen ist, die ja wirklich eine Eskalationsstufe, die immer noch ein Stückchen weitergeht. Und es hat aber alles nicht so richtig Konsequenzen.
Das ist so hart, mir fällt echt nichts dazu ein. Also irgendwie von dem Unwillen zu arbeiten über die Misshandlung seines eigenen Kindes bis zur Annäherung an dieses Mädchens ist schlimm.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ja, mittlerweile hat Timo nicht nur seine Ehefrau, sondern auch den Kontakt zu seinen Kindern verloren. Wahrscheinlich aus deren Sicht muss man sagen, zum Glück.
Ja.
Allerdings scheint ihn das selbst gar nicht mehr weiter zu kümmern. Er ist arbeitslos, lebt in den Tag hinein und hat schnell wieder eine kurze Beziehung, die aber auch endet, als die Polizei vor der Tür steht.
Alter, ich kann nicht mal einen Freund finden, geschweige denn jemanden, der mich heiraten will. Und der lernt einfach eine nach der anderen kennen.
Ja, meine Oma hat früher mal gesagt, das Glück ist mit den Dummen und das ist vielleicht in dem Fall irgendwie auch zutreffend. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ja, er schafft es immer wieder von der einen Beziehung in die nächsten. Nur dieses Mal gibt's halt wieder Ärger mit der Polizei. Dieses Mal hat Timo an einem Spielplatz 2 junge Mädchen gefragt, ob er ihre Füße massieren darf. Der mittlerweile 37-Jährige streitet alles ab und beteuert seine Unschuld. Die Beamten glauben es ihm und es wird nicht mal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wo du dich auffragst, wenn jemand schon so oft in diese Richtung was gemacht hat, wie realistisch ist es dann, dass sich irgendwelche fremden Mädchen was ausdenken?
Ja, aber steht das alles dann in seiner Akte überhaupt? Weil dann hätten sie es ja sehen müssen.
Ja, die Verurteilungen natürlich, die müssen ja in der Akte gestanden haben.
Ja, aber das mit dem Mädchen, da ist ja...
Genau, das stimmt. Das kann sein, dass das da nicht drin stand, ja. Hm. Ja, er ist jetzt 37 und hat in Anführungsstrichen seine Ruhe. Die nächste Freundin ist weg und er kann sich wieder in seine Fantasien flüchten, die er meist nachts am PC auslebt. Hier chattet er bald auch auf Facebook mit Carina. Du siehst, Franziska, das ist das Ding. Du musst auf Facebook mit Leuten chatten. Da lernst du wen kennen.
Ach shit, ich mache mir sofort wieder einen Account.
Zumindest 2017 war das so. Auf Facebook lernt er Carina kennen, die als Zimmermädchen arbeitet und in Rendsburg wohnt. Ende 2017 treffen sich die beiden zum ersten Mal in der Großraumdisco Vineta in Busdorf. Kennst du sowas noch aus deiner Kindheit und Jugend, so Großraumdiskotheken, oder gab es das bei euch nicht so?
Ich war nie in sowas.
Echt nicht?
Ich glaube, sowas gab es schon, aber ich war nie in sowas. Ich war nur auf so Volksfesten, Feuerwehrfesten am Land.
Ja, es ist ja eigentlich wie ein Volksfest, nur überdacht, so eine Großraumdisco, mehr oder weniger. Ich kenne das natürlich schon, weil ich ja irgendwie auf dem Land aufgewachsen bin und da fuhr man dann mit dem Auto irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde in die nächste Stadt. Wir sind teilweise sogar noch weiter gefahren, ins Index in Schüttdorf. Menschen aus Deutschland werden sich erinnern, ist, glaube ich, die größte Disco Deutschlands mit so einer drehenden Tanzfläche. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Drehende Tanzfläche, ja, ja. Da will ich hin.
Ja, dann, cool. Dann führe ich dich mal fein aus. Da. Ich glaube, das sind da so... Das ist so ein Ort, wo so Jägermeister- oder Ballermann-Partys stattfinden. Das ist so die Richtung. So muss man sich das vorstellen.
Geil.
Ja, ähnlich stelle ich mir das Vineta in Busdorf vor, wo sich Timo und Carina das erste Mal treffen. Als der DJ Achterbahn von Helene Fischer spielt, hätten sie sich verliebt. So erzählt es Carina später.
Wie geht denn das Lied? Kannst du das vorsingen?
Kann ich, aber das möchte niemand.
Okay.
Vielleicht reichen wir es mal nach, aber ich glaube eher nicht.
Hol dir einen kurzen Jägermeister und dann geht's.
Helene Fischer bringt sozusagen die beiden zusammen und kurze Zeit später zieht Timo zu Carina in die kleine Wohnung in dem roten Vierfamilienbacksteinhaus in Rendsburg. Timo fühlt sich wohl in der kleinen Stadt, in der ihn keiner kennt. Carina weiß nicht viel über den schmalen Mann mit den braunen dünnen Haaren. Sie weiß, dass er Kinder hat und sie weiß auch von seiner Vorliebe für Nylons. Aber er ist lieb zu ihr und akzeptiert ihre Grenzen. Also er hat auch da wohl mal einmal gesagt, hier, ich fände das gut, wenn du, aber er macht nichts, was sie nicht will. Auch Carinas Eltern mögen Timo und im örtlichen Kleingartenverein findet er ziemlich schnell Anschluss. Doch erst wenn seine Freundin Carina in den frühen Morgenstunden zur Arbeit fährt, kann Timo ganz er selbst sein. Dann taucht er wieder in seine Welt ab, setzt sich vor seinen PC und sucht im Internet nach Frauen, die ihm seine Fantasien erfüllen und Nylonstrümpfe tragen. Eigentlich ist das alles, was er will. Dafür chattet er stundenlang mit fremden Frauen, fragt nach Fußbildern, kauft Nylonstrümpfe und manchmal lockt er eine von ihnen mit Geld zu sich, wenn Carina bei der Arbeit ist. Nur einmal wird seine Freundin misstrauisch, als sie auf dem Schreibtisch Mahnungen von einer Sex-Hotline findet. Ne, du siehst, da gibt's gewisse Muster, die immer wiederkehren. Doch Timo beteuert, dass das alles Abzocke sei und er liebe nur sie. Also er hat da gar nicht angerufen, bla bla bla. Carina glaubt ihm das.
Ja gut, also sie zu lieben und gleichzeitig mit anderen diesen Fetisch zu bedienen, das eine muss ja jetzt mit dem anderen nichts zu tun haben.
Nein, das muss nichts miteinander zu tun haben. Also er schafft es auf jeden Fall da wieder, sich so ein bisschen rauszuschlawinern und sagt, ich war das alles nicht und du bist die Einzige für mich und so weiter. Und ja, Carina glaubt ihm und so hat sie keine Ahnung, dass Timo sich auch am 27. August 2018 eine andere Frau in die gemeinsame Wohnung einlädt.
Das ist jetzt Sebat, richtig? Ja. Ich weiß ja noch nicht, was er Sebat angetan hat, aber dass jemand anders in ihrer Wohnung war, das merkt Carina so gar nicht?
Nein. Also als sie an diesem Tag von der Arbeit kommt, ist Timo, so sagt sie später, schweigsam wie immer, wirkt aber ganz entspannt. Also ich finde es auch schwer, mir das vorzustellen, dass man davon so gar nichts mitbekommt. Aber wir wissen jetzt natürlich auch mehr, als Carina damals gewusst hat, ne? Deswegen.
Ja, natürlich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass alle, über die wir schon mehr gehört haben, auch nicht so richtig hinsehen wollen und vielleicht manche Dinge auch nicht merken wollen. Das ist jetzt mein Gefühl. Ich kann mich natürlich täuschen.
Man kann auch, glaube ich, davon ausgehen, wenn man sich das, wie du schon sagtest, was über die Ex-Freundin bekannt ist, dass er sich auch ein gewisses Klientel an Frauen sucht. Ich meine das jetzt nicht abwertend, aber der Eindruck drängt sich auf, dass das oft eben Frauen sind, die sich freuen, wenn sie jemanden an ihrer Seite haben und die auch gar nicht so viele Fragen stellen, weißt du?
Ja, vielleicht auch ein bisschen naiv einfach sind.
Genau, ja, genau.
Ist ja auch nichts Schlimmes dabei.
Nee, ist erstmal nichts Schlimmes dabei. Also sie bekommt es damals nicht mit, als Sebat zu Besuch ist. Und ein halbes Jahr später kommt ja dann diese erfolglose Hausdurchsuchung. Und als die stattfindet, ist Carina wieder bei der Arbeit und bekommt nichts davon mit. Also er schafft es wirklich, das vor ihr komplett verborgen zu halten. Und so leben beide ihr Leben weiter, als habe die verschwundene Sebat nie existiert. Im Februar 2019 findet Timo dann schließlich eine Stelle als Möbelpacker. Endlich scheint es in seinem Leben aufwärts zu gehen. Aber dann passiert etwas, was das Leben von den meisten Leuten damals durcheinander gebracht hat, auch unseres. Du erinnerst dich, es fühlt sich so weit weg und lang her an. Corona passiert.
Ach Gott, Corona.
Anfang 2020. Ja, es ist gefühlt so, als ob es schon 100 Jahre her ist. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Und das ändert ziemlich viel, denn Timos Freundin Carina ist ab jetzt viel häufiger zu Hause, weil die meisten Hotels während der Pandemie geschlossen sind. Und dann brauchst du natürlich auch kein Zimmermädchen. Für Timo wird es so immer schwerer, seine dunkle Seite zu verstecken. Weil vorher hatte er praktisch den ganzen Tag für sich gehabt, wenn Carina bei der Arbeit war. Und jetzt, ja, sitzen die ja aufeinander in dieser kleinen Wohnung. Einmal findet Carina im Keller des Hauses eine Tüte voller Socken und Nylonstrümpfe und wird stutzig. auf ihre Nachfrage hin, also wird stutzig logischerweise, weil sie um seinen Fetisch weiß und weiß, dass das nicht ihre Strümpfe und Socken sind.
Ah ja, okay. Mhm.
Auf ihre Nachfrage hin erklärt der mittlerweile 40-Jährige, die Strümpfe gehörten seiner Ex-Frau und dass er niemals fremdgehen würde. Der hat die aufbewahrt, weil, weiß man nicht.
Ja.
Carina gibt sich damit zunächst zufrieden. Was sie bisher weiß, reicht ihr. Sie schaut nicht genauer hin. Wenn sie in der Wohnung ist, geht Timo oft in den kleinen Garten, der nicht weit vom Haus entfernt ist. Die beiden verbringen immer weniger Zeit gemeinsam. In diesem Sommer im Jahr 2020 arbeitet Timo viel, also nicht im Sinne von Jobarbeiten, sondern halt in diesem Kleingartenverein. Da verlegt er Gehwegplatten und baut Hochbeete an. Immer häufiger streiten Carina und er und Timo flüchtet sich, wie schon häufig vorher, in Chatbekanntschaften. Wieder hat er in diesem Sommer eine Frau überzeugen können, sich mit ihm zu treffen. Er nennt sie nur meine Sklavin. Oft schreiben die beiden bis tief in die Nacht und er bietet ihr viel Geld für ihre Treffen. Sie ist Ende 2020 schließlich einverstanden, Timo in ihrer Wohnung zu treffen, also bei sich zu Hause. Der Name dieser Frau ist Lilly.
Wo nimmt er immer das Geld her für diese ganzen Sachen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Dankeschön.
Wahrscheinlich gibt er Carinas Geld aus, weil er selber verdient ja keins.
Ah, na, wahrscheinlich. Was hast du über diese Lilly herausfinden können?
Lilly heißt eigentlich Leihan und wird im Juli 1980 in Bulgarien geboren. Ihre Familie lebt in der Region Dobrudscha in der Nähe des Schwarzen Meeres, die bekannt ist für ihren Weizen und ihre Gerste, aber auch für die Armut der Menschen. Ihr Vater verlässt die Familie schon sehr früh. Leihan sieht ihn nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Ihre Mutter ist psychisch erkrankt und leidet unter Panikattacken. Bald lernt Leans Mutter einen neuen Mann kennen, mit dem sie ein weiteres Kind bekommt, einen Sohn. Auch wenn Lehan ihren jüngeren Halbbruder über alles liebt, kommt sie mit ihrem Stiefvater, also dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter, überhaupt nicht klar. Als sie 16 ist, trennen er und ihre Mutter sich. Leihan geht bis zur 8. Klasse in die Schule. Danach macht er eine Ausbildung als Schuhdesignerin, jobbt aber die meiste Zeit als Kellnerin. 2001 verlässt sie ihre Heimat, um nach Deutschland zu gehen. Dort habe man ihr einen gut bezahlten Job in der Gastronomie versprochen, erzählt sie einer Freundin. Eine Lüge.
Ja, das passiert oft.
Ja, das ist leider so. Also aus unserer Sicht ist es vorhersehbar, aber für die vielen Frauen, die sich ein besseres Leben erhoffen, ist es eben leider oft nicht vorhersehbar.
Ja, natürlich. Die erzählen den jungen Menschen, dass sie Tänzerin oder Kellnerin werden
genau
können.
Genau das.
Oder ja, was auch immer, um sie in den Westen zu bringen. Und dann landen sie im Bordell oder auf dem Straßenstrich, wo sie nie hin wollten.
Ja, und so ist es bei Leihan auch. Die landet in Kiel und kurz danach in der Prostitution. Einer Freundin erzählt Leihan später, sie habe nichts dagegen tun können, schließlich kenne sie hier niemanden und spräche kaum Deutsch. Also leider muss man sagen, geht's ja ganz vielen Frauen aus Osteuropa und Südosteuropa eben ganz genau so. Mhm. Leihan geht eine Scheinehe mit einem älteren Mann ein, um in Deutschland bleiben zu können. Ihrer Familie in Bulgarien schickt sie regelmäßig Geld und erzählt ihnen, dass sie als Kellnerin arbeitet. Da haben wir es wieder, so setzt sich diese Lüge eben auch fort, ne? Weil dann in Bulgarien dann auch, ja guck mal, die Leihan, die hat es auch geschafft, die hat jetzt einen guten Job als Kellnerin und verdient richtig gutes Geld. Bekannte beschreiben sie als warmherzige und großzügige Frau, die niemandem einen Gefallen abschlagen kann. Lilly hätte gerne ein anderes Leben gehabt, ein seriöses, erzählt eine Freundin von ihr später dem Stern. Aber sie hat ihr Leben geliebt. Also sie scheint eine Frau zu sein, die wirklich das Beste aus dem Leben gemacht hat, das sie hatte. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass die Arbeit als Prostituierte Leihan verändert. Sie wünscht sich einen anderen Job, weiß aber nicht, wie sie sonst Geld verdienen soll. Sie bekommt Depressionen und leidet unter Panikattacken, so erzählen es Menschen aus ihrem Umfeld. 2013 kommt sie deshalb in eine psychiatrische Klinik, wo sie 2 Monate lang behandelt wird. Danach muss Leihan Antidepressiva nehmen und schläft deshalb oft bis nachmittags. Ja, das ist so eine klassische Nebenwirkung von Antidepressiva, dass die eben relativ müde machen können. Ein Bekannter schenkt ihr einen Straßenhund, einen Chihuahua-Mix, den sie Nino nennt. 2019 zieht sie in eine neue Wohnung in Rendsburg. Neubau, 2,5 Zimmer, LED-Leisten an der Decke für 800 Euro im Monat. Noch immer träumt die mittlerweile 40-Jährige von einem anderen Leben, einem anderen Job. Sie wünscht sich eine Beziehung, Kinder und vielleicht eine kleine Eigentumswohnung in Bulgarien. Doch dann kommt der Abend des 25. September 2020 und beendet all diese Träume für immer. Lehan kommt gerade von einer Gassi-Runde mit Nino zurück, schließt die Haustür auf und trägt ihren Hund die Treppe nach oben in die Wohnung. Die 40-Jährige will sich gerade frisch machen, da blinkt ihr Handy auf. Eine Nachricht erscheint auf dem Bildschirm. Klebeband, also Klebeband und Fragezeichen. Lehan seufzt. Eigentlich will sie den Chat mit diesem Typen löschen. Sie hat sich schon ein paar Mal mit ihm getroffen. Er wohnt in Rendsburg ganz in der Nähe. Seine Nummer hat sie in ihrem Handy mit nur bla 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 Hausbesuche abgespeichert. Ja, also es scheint nicht ihr liebster Kunde zu sein, sagen wir mal so. Einmal hat sie ihm getragene Strümpfe von sich verkauft für 250 Euro. Also das ist eine Beziehung, die wirklich mehr auf so Bilder verschicken und Strümpfe verkaufen besteht, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. In ihren WhatsApp-Chats nennt der Kunde sie eine brave und gehorsame Schatzi. Letztens hat dieser Kunde sie gefragt, ob sie einen Zuhälter habe oder ob sonst noch irgendwer wisse, wo und bei welchem Kunden sie gerade sei. Lehan hat das verneint, sie arbeite allein. Ein komischer Typ, aber er zahlt gut. Außerdem hat ihre Mutter ihrem Telefon gerade erst gesagt, dass sie 100 Euro von ihr braucht. Also stimmt Lehan einem Treffen mit dem seltsamen Kunden zu. Er soll am nächsten Morgen zu ihr in die Wohnung kommen und Klebeband mitbringen.
Ich ahne schon, was jetzt kommt.
Ja, du ahnst, glaube ich, relativ richtig. Der 26. September 2020 ist ein milder, windiger Samstagmorgen in Rendsburg. Früh am Morgen, um kurz nach 6, verlässt Timos Freundin Carina die gemeinsame Wohnung der beiden und fährt mit ihrem Opel Corsa zur Arbeit. Auf der Fahrt bemerkt sie, wie das Gaspedal hängt. Kurzerhand schickt sie Timo eine Sprachnachricht und bittet ihn, den Wagen in eine Werkstatt zu bringen. Der verlässt kurz vor 8 ebenfalls die Wohnung in dem Roten Mehrfamilienhaus. Nur ist er nicht auf dem Weg, um den Wagen wegzubringen. Wenige 100 Meter weiter, im Zentrum der Stadt, bereitet Lehan sich zur selben Zeit auf ihr Treffen vor. Routiniert greift sie nach der weißen Hemdbluse, dem blauen Jeansrock und den Strümpfen. Nach den letzten Treffen weiß sie, was der Mann von ihr erwartet. Kurz nach 8 klingelt es. Sie geht durchs Treppenhaus nach unten. Durch die Haustür erkennt sie eine dunkle Silhouette. Als sie die Tür öffnet, tritt der schmale Mann mit den dünnen, leicht ergrauten Haaren ein. Seine braunen Augen schauen sie einen Moment lang schweigend an. Dann dreht sich die Bulgarin um und geht mit ihm nach oben. Hinter ihr folgen die schweren Schritte des Mannes. In ihrer Wohnung holt er eine Flasche Sekt aus der Tasche. Kurz darauf trägt die 40-Jährige nur noch die hellen Nylonstrümpfe, so wie er es will. Doch dieses Mal hat er andere Vorstellungen von dem Treffen. Timo öffnet die mitgebrachte Flasche Sekt und drängt Lehan dazu, ein paar Schlücke zu trinken. Sie hatte im Chat eingewilligt, Alkohol zu trinken, also sie macht das eigentlich nicht, und ihm auch erlaubt, sie zu fesseln. Als er ihre Hände und Füße mit dem braunen Paketband fest umwickelt, wird die Bulgarin skeptisch. Irgendetwas ist anders als sonst. Noch bevor sie sich wehren kann, spürt sie einen stechenden Schmerz auf ihrem Hinterkopf. Sofort geht die Frau mit den langen, dunklen Haaren zu Boden. Timo schlägt die Sektflasche weitere 3-mal auf sein wehrloses Opfer. Als sie sich nicht mehr rührt, wickelt er die mitgebrachte Matratzenhülle aus Plastik um ihren Kopf und zieht sie mit einem Klebeband fest um ihren Hals. Ohne sich ein weiteres Mal umzusehen, verlässt Timo um kurz nach 9 die Wohnung. Er holt den Autoschlüssel von Carina und bringt den Opel in die Werkstatt. Am Abend sitzt er wieder vor dem PC. Er hat es wieder getan. Aber er wiegt sich in Sicherheit. Was soll ihm schon passieren?
Lässt sie in ihrer Wohnung liegen oder macht... Also er ist ja zu Fuß da.
Ja, er lässt sie in der Wohnung liegen.
Aha.
Ja, auch hier wieder nicht so richtig durchdacht. Ne? Die beiden wohnen im selben Ort, ganz nah beieinander. Er hat schon vorher mit ihr Kontakt gehabt, er hat sich schon vorher mit ihr getroffen.
Mhm.
Es gibt durchaus Spuren, die auf ihn hinweisen. Aber auf der anderen Seite...
Ja, aber da denkt er ja nicht drüber nach.
Es ist erstens denkt er nicht drüber nach und bis jetzt ist er damit ja wirklich immer durchgekommen. Also es ist ja noch nicht mal so, dass es eine Fehlannahme ist. Jetzt allerdings passiert etwas. Am nächsten Tag steht wieder ein Mann vor der Tür von Lehan. Es ist Kadir, ihr Ex-Freund, mit dem sie sich aber immer noch gut versteht. Also die beiden haben es geschafft, aus der Beziehung als Freunde rauszugehen.
Mhm.
Zuletzt hat er am Freitag mit ihr gesprochen und macht sich Sorgen um sie. Er ist einer der wenigen, der weiß, womit sie ihr Geld verdient und regelmäßig fragt, wie es ihr geht. Normalerweise antwortet Lehan dann immer auf seine Nachrichten, dieses Mal nicht. Als er mit seinem Zweitschlüssel die Wohnungstür öffnet, hört er das Bellen von Nino aus dem Badezimmer. Dann sieht er das Chaos im Schlafzimmer und mittendrin der leblose Körper von Lehan. Der Anblick ist so schrecklich, dass Kadir kurz darauf auf der Straße zusammenbricht. Der Notarzt, der wenig später eintrifft, kann nur noch den Tod von Lehan feststellen. Wenige Stunden später ist die kleine Wohnung im Zentrum von Rendsburg voll mit Polizisten und der Spurensicherung. Mit einem großen Aufgebot sichert die Polizei Spuren und befragt Zeugen, doch ohne Ergebnis. Die Freunde und Bekannte von Lehan, die sich privat nur Lilly nennt, bleiben zunächst schockiert zurück. Das Bild der ermordeten Frau geht durch die Medien. Überall, auch im Internet, ist das warme Lächeln der dunkelhaarigen Lehan zu sehen. Wenige hundert Meter die Straße runter sieht auch Carina das Bild der 40-jährigen Lehan auf Facebook. Als sie ihrem Freund Timo davon berichtet, zuckt dieser nur mit den Schultern und sagt, wie schlimm er es findet, dass man nirgendwo mehr sicher sein könne.
Mhm.
Timo beschäftigt sich nicht mit den Nachrichten. Er sitzt wieder an seinem Rechner und chattet.
Das macht mich vollkommen fertig, dass du sagst, dass er die ganze Zeit vor dem Computer sitzt und in seinen Chatrooms mhm. oder Foren oder was weiß ich ist. Was macht man denn da die ganze Zeit? Der kann sich ja gar nicht so oft einen drauf runterholen, vor allem nicht, wenn Carina daheim ist. Was macht der?
Ich glaube, es geht wirklich immer darum, irgendwie Frauen anzusprechen und neue Frauen kennenzulernen und wieder den ganzen Frauen. Stell dir mal vor, du chattest da gleichzeitig mit 20 verschiedenen fremden Frauen.
Wie viele Stunden am Tag kann man denn das machen?
Ja, das frage ich mich auch, aber das war seine Hauptbeschäftigung. Also ist schwer vorstellbar, auf jeden Fall.
Ja. Wie reagiert die Polizei diesmal? Jetzt haben sie ja keine verschwundene Sexarbeiterin, sondern eine Tote. Wird jetzt richtig ermittelt?
Ja, man muss sagen, jetzt wird mal anständig ermittelt in diesem Fall. Auch wenn Leans Handy verschwunden ist, weil das hat der Täter mitgenommen.
Also hat er doch mal ein bisschen mitgedacht.
Ja, weiß ich nicht, ob er darüber nachgedacht hat, dass es eventuell eine Spur sein könnte, die zu ihm führt. Oder ob er in dem Moment nur gedacht hat, das kann ich vielleicht bei eBay verscheuern oder so. Also das weiß ich nicht, warum er es mitgenommen hat, aber das Handy von Lehan ist jedenfalls weg. Trotzdem können IT-Forensiker des Landeskriminalamtes in Kiel ihre letzten Chats rekonstruieren. Besonders ein Kontakt weckt dabei das Interesse der Ermittler. Immer wieder wurde die Frau von der Nummer kontaktiert. Jedes Mal ging es um ein Treffen, Fesselspiele und um Nylonstrümpfe. Der Name hinter der Nummer ist Timo M. aus Rendsburg. 4 Wochen nach dem Tod von Lehan haben die Ermittler einen Hauptverdächtigen, also Timo. Am Freitag, den 30. Oktober 2020, sind die Straßen von Rendsburg fast leer, als gegen 23 Uhr mehrere Einsatzwagen vor dem Roten Klinkerhaus am Stadtrand halten. Timo sitzt, surprise, surprise, wieder am PC und Carina auf der Couch, als das mobile Einsatzkommando der Polizei die kleine Wohnung im Obergeschoss stürmt und den überraschten Timo vorläufig festnimmt. Der 40-Jährige wirkt ängstlich, beteuert aber seine Unschuld und will sonst nichts weiter sagen. Auch das hatten wir ja schon mal bei der ersten Hausdurchsuchung.
Mhm.
Er heult ein bisschen rum und dann...
Da hat er geweint.
Genau, dann schweigt er. So schlau ist er dann immerhin, dass er nicht irgendwas erzählt, was ihn belasten könnte. Also er sagt einfach gar nichts, aber... Dieses Mal lassen die Ermittler nicht locker. Noch in der Nacht kommt Timo in Untersuchungshaft in die JVA nach Neumünster. Am nächsten Morgen wird dann seine Wohnung durchsucht. Zwischen Rechnungen von Telefongesellschaften und Zigarettenstummeln finden die Ermittler Tüten voller Unterwäsche, Socken und Nylonstrümpfen in der Wohnung. Außerdem stellen sie in der Tasche einer Weste, also eine Weste, die Timo getragen hat, ein benutztes Kondom und damit Timos DNA sicher. Also auch ein bisschen...
Wieso hat er ein benutztes Kondom? Egal.
Ja, manche Sachen werden wir nie erfahren. Er hat es auf jeden Fall mit sich rumgetragen und das ist grundsätzlich eine blöde Idee. Einigen wir uns darauf.
Der neue Talisman.
Die gesamte Wohnung und der Keller werden in den folgenden Tagen durchsucht. Und zwar im Gegensatz zur ersten Durchsuchung bei Timo knapp anderthalb Jahre vorher gründlich und mehrfach. Am Samstag, den 31. Oktober, erlässt die Staatsanwaltschaft dann einen Haftbefehl gegen Timo M. 5 Tage nach dem Haftbefehl sind die Ermittler ein weiteres Mal in der Wohnung und öffnen zum ersten Mal die unauffällige weiße Luke im Flur direkt vor der Wohnungstür. Eine Leiter führt von dort aus auf den Dachboden des Hauses. Es ist staubig und durch ein kleines Fenster am Giebel fällt nur ganz wenig Licht. Doch in der Ecke des Dachbodens liegt ein großer Berg von Kartons und Bettwäsche, darunter Plastiktüten. In dem Durcheinander finden die Ermittler eine Frauenhandtasche, eine orangefarbene Reisetasche und eine helle Bluse. Auf dem Boden liegen vertrocknete Reste von Maden. Als eine Ermittlerin sich durch den Haufen wühlt, ertastet sie plötzlich etwas Festes. Es ist die Leiche der seit 2 Jahren vermissten Sebat, eingewickelt in Plastikfolie und einen Bettbezug mit rosafarbenen Schafen und Herzen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass Sebat mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen wurde. Danach hat ihr Mörder ihr einen Plastiksack über den Kopf gezogen und mit Klebeband verschlossen. Auf ihrer Leiche wird die DNA von Timo M. gesichert. Ich habe gerade dein Gesicht gesehen. Das war, ja.
Ja, mich hat es ein bisschen gereckt. Die arme Sebat ist die ganze Zeit direkt über ihnen gelegen und verrottet.
Ja. Während er unten sitzt am PC und seine Carina auf dem Sofa.
Ja, aber hey, jetzt kann er sich ja wohl nicht mehr rausreden, oder? Wie geht's weiter? Gesteht er? Bitte sag mir, dass er gesteht.
Ich halte dich noch ein bisschen hin. Ich erzähle jetzt mal kurz vom Prozess, weil das ist ja das, was jetzt logischerweise als nächstes passiert. Der startet am Mittwoch, den 4. August 2021, einem warmen Sommertag. Dutzende Pressevertreter und Schaulustige drängen sich vor dem großen roten Gebäude des Gerichts. Als der inzwischen 41-jährige Timo den Saal betritt, hält er sich einen Aktenordner vors Gesicht. Er möchte nicht gesehen werden und er möchte auch nicht sprechen. Haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gehört. Die Anklage gegen ihn lautet Mord in 2 Fällen. Er soll Sebat und Lehan heimtückisch getötet haben, aus Habgier und zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes. In insgesamt 12 Verhandlungstagen werden mehr als 20 Zeugen und Gutachter auftreten, die das Bild eines Täters zeichnen, der über Jahre unbeobachtet seinen Neigungen nachgehen konnte. Im Laufe der Verhandlungen werden die Chatverläufe verlesen, die Timo über all die Jahre an all die Frauen geschrieben hat. Es geht immer um Nylonstrümpfe, immer um sadistische Praktiken und irgendwann auch gezielt darum, die Frauen zu fesseln und zu würgen. Die Freunde und Familien der Opfer sitzen einem schmächtigen, stummen Timo gegenüber. Vor allem für Leans Eltern sind diese Prozesstage nur schwer zu verkraften. Ihre Mutter bricht während einer Zeugenaussage vor dem Richter weinend zusammen. Immer wieder fragt sie, warum dieser Mann ihre Tochter getötet hat. Timo reagiert nicht. Er starrt stundenlang auf den Tisch vor ihm und schweigt. Also das passt ins Bild. Er spricht einfach nicht.
Absolut. Ja. Ja, was soll er machen?
Ja.
Also könnte gestehen, aber... möchte er wohl nicht. Ich nehme mal an, dass es ein neues psychiatrisches Gutachten geben wird, oder?
Ja, und dieses Gutachten, was da in diesem Verfahren angefertigt wird, finde ich sehr spannend. Die psychiatrische Sachverständige bescheinigt Timo eine ausgeprägte Psychopathie.
Wow.
Laut ihrer Einschätzung betrügt und manipuliert er empathielos andere Menschen. Und das finde ich deshalb so spannend, weil wir bei Psychopathen immer an diese kriminellen Superhirne à la Hannibal Lecter denken. Und das ist gar nicht so oft der Fall. Also der Timo ist psychopathisch im Sinne von, dass er gut darin ist, andere Menschen zu manipulieren und gar nicht in der Lage ist, sich in die rein zu versetzen und zu bemerken, dass er mit seinem Verhalten zum Beispiel Schmerz auslöst. Ja, also das kann er gar nicht nachfühlen, aber er ist zumindest so empathisch, deswegen trifft es empathielos gar nicht so wirklich, dass er verstehen kann, wie er andere Menschen manipuliert. Ja, er kann es zwar nicht nachfühlen, aber er weiß, was er, welche Knöpfe er drücken muss. Ja. Und das, obwohl er jetzt nicht unbedingt jemand ist, den man langläufig als besonders intelligent bezeichnen würde. Mhm. Also er ist ein dummer Superschurke, um es jetzt mal platt auszudrücken.
Okay.
Seine Sexualpräferenz ist laut Gutachten mehrfach gestört. Er ist süchtig nach Sex und leidet unter einer hypersexuellen Störung, die im Laufe der Jahre immer stärker wurde.
Also süchtig nach Sex und hypersexuelle Störung ist nochmal was anderes. Ist auch interessant.
War für mich jetzt auch neu, aber es bedeutet, glaube ich, Ähnliches. Man denkt den ganzen Tag an Sex und kann an nichts anderes denken. Also das ist es jetzt so einfach zusammengefasst. Und eben diese Störung ist halt immer stärker geworden. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon, ne? Wenn der Trieb ihn überkommt, in Anführungsstrichen, ist er gar nicht mehr in der Lage, irgendwie logisch zu denken und zu überlegen, was jetzt gerade passiert, sondern lässt sich nur von diesem Trieb leiten. Trotzdem ist Timo M. nach Ansicht der Gutachterin voll schuldfähig. Der Nylon-Killer, wie die Presse ihn mittlerweile nennt, sitzt da, hört sich alles an und schweigt. Auch das wenig überraschend.
Schweigt einfach weiterhin.
Er schweigt einfach weiter, genau. Am 16. September 2021 wird das Urteil verkündet. Timo M. wird wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellt das Gericht bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet eine Sicherungsverwahrung an. Es war eigentlich die höchste Strafe, die man in Deutschland bekommen kann. Mhm. Er wird also mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr lange Zeit nicht mehr freikommen, vielleicht sogar nie. Seitdem sitzt Timo M. hinter Gittern. Seine Familie hat jeden Kontakt zu ihm abgebrochen und auch seine Freundin Carina will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie hat die Verlobung mit ihm aufgelöst. Für Sebats Freunde und Familie ist es bis heute schwer, mit dem Tod ihrer Freundin, Tochter und Schwester zurechtzukommen. Wir hatten bis zuletzt gebetet, sie lebend wiederzusehen, sagt ihr Vater in einem Zeitungsinterview, weil die wussten ja all die ganze Zeit nicht, was mit ihr passiert ist. Mhm. Aber auch für Leyhans Familie bleibt viel Schmerz und viel Wut zurück. Sie ziehen deshalb nach Timos Verurteilung ein weiteres Mal vor Gericht. Kannst du dir vorstellen, warum sie das tun?
Leyhans Familie? Mhm. Nein, warum?
Es geht dabei um die erste Durchsuchung in Timos Wohnung im Februar 2019. Du erinnerst dich, das war ja nachdem Sebat verschwunden ist und wo man ihm schon auf die Spur gekommen ist, im Sinne von, dass er da diese Anzeigen geschaltet hat und so. Ja. Also das Ganze ist ja anderthalb Jahre bevor Leyhan sterben musste, passiert. Mhm. Damals bekommen die vier Polizisten, die die Durchsuchung durchführen, den Auftrag, die Wohnräume und, so steht es in dem Schreiben drin, falls vorhanden, auch Nebenräume wie Keller und Dachboden zu untersuchen. Doch genau das
haben sie nicht gemacht.
Passiert eben nicht, ja. Du hast es gerade richtig erkannt, denn da lag schon die ganze Zeit die Leiche. Also wenn sie den Dachboden durchsucht hätten, dann hätten sie Sebats Leiche finden müssen. Das war dilettantisch. Da wurde eine Leiche übersehen, sagt der Anwalt, der Leyhans Familie vertritt und fügt hinzu, die Beamten haben auch Timos Handy nicht beschlagnahmt. Darauf hätten sie die Nummer des ersten Opfers finden können. Es spricht also vieles dafür, dass zumindest der Mord an Leyhan im September 2020 hätte verhindert werden können. Wenn man ihn nämlich des Mordes an Sebat überführt hätte, hätte er zu dem Zeitpunkt schon im Gefängnis gesessen. Was denkst du darüber?
Okay, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass Sebats Familie so eine Klage einreicht, weil die Polizei sich ja wohl auch nicht wirklich um ihr Verschwinden kümmern wollte.
Absolut.
Das schien ja ein bisschen wurscht zu sein.
Ja,
aber ergibt natürlich auch Sinn, dass Leyhans Familie das macht.
Ja, also finde ich erstmal komplett nachvollziehbar, weil das ist ja etwas, was wahnsinnig wütend macht. Also jeder Mord ist ja immer schlimm, aber in dem Fall ist es halt so, dass man wirklich denkt so, die lag da die ganze Zeit. Wenn ihr ein bisschen geguckt hättet, hättet ihr die gefunden, hättet ihr diesen Typen stoppen können.
Wenn ihr nicht diese Bankkarte einfach nur irgendwie in der Sofaritze gesucht hättet, sondern tatsächlich alles angeschaut, im Nachhinein kann man immer viel sagen, aber...
Ja. Das ist der viel gelobte und viel besprochene, bei mir immer wieder erwähnte Rückschaufehler. Im Nachhinein ist man wirklich immer klüger. Aber ich verstehe absolut, dass man da vor Gericht zieht, kann ich komplett nachvollziehen. Anfang 2022 beantragt der Anwalt von Lehans Familie Prozesskostenhilfe, um für Lehans Halbbruder und ihre Mutter insgesamt 150.000 Euro hinterbliebenen Geld zu erstreiten. Ohne die Prozesskostenhilfe kann sich die Familie die teuren Verfahrenskosten eines Zivilverfahrens nämlich nicht leisten. Da sind wir dann wieder ein bisschen bei der Ungleichheit im Rechtssystem. Wenn du kein Geld hast, dann kannst du zumindest zivilrechtlich oft auch nicht klagen. Dafür gibt's aber eben eigentlich diese Prozesskostenhilfe. Allerdings lehnt das Landgericht Kiel den Antrag ab, genau wie im Juni 2023 auch das Oberlandesgericht in Schleswig. Beide Gerichte argumentieren, dass die Beamten bei der ersten Durchsuchung nicht ihre Pflicht zur Verhütung von Straftaten verletzt hätten. Dafür hätten sie nämlich die Gefahr einer Straftat erkennen müssen.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem, dass sie den ersten Fall schon nicht ordentlich ernst genommen haben. Wenn sie bei der Durchsuchung den Keller und den Dachboden auch durchwühlt hätten, nach dieser Bankkarte, dann hätten sie ja da schon die Leiche gefunden.
Ja, haben sie aber nicht.
Also, nee, haben sie nicht.
Ja.
Ist ja wurscht. Weißt du, wie oft ich mein Handy suche? Und da höre ich ja auch nicht im Wohnzimmer auf zu suchen, sondern schaue mir auch das Schlafzimmer, das Bad und die Küche an.
Ja, absolut. Also offiziell ist es ja so, dass sie nur in Anführungsstrichen nach Sebats Bankkarte gesucht haben, weil damit wurden ja diese Anzeigen geschaltet bei diesem Sexportal und sie haben nicht nach ihr und nicht nach ihrer Leiche gesucht. Also das finde ich ein bisschen eine schräge Argumentation, weil Timo M. ist ja zu dem Zeitpunkt bereits verurteilter Sexualstraftäter. Also es war bekannt, dass der Sexualstraftaten begangen hat in der Vergangenheit. Und außerdem...
Ja, und die Bankkarte, entschuldige, aber die Bankkarte kann ja auch auf dem Dachboden liegen.
Natürlich, genau. Die kann ja genauso gut auf dem Dachboden liegen. Also, ja, und das müsste ich vielleicht auch nochmal erwähnen, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ja gegen ihn ermittelt, und zwar nicht wegen Bankkartenclowns, sondern wegen Freiheitsberaubung. Ja. Also die sind davon ausgegangen,
Kind und von keinen Sinn,
dass die Sebat irgendwo wahrscheinlich gegen ihren Willen von Timo gefangen gehalten wird. Zumindest das ist der Anfangsverdacht. Und dann kann ich doch nicht sagen, naja, ja, da auf dem Dachboden, also wussten wir ja nicht. Und also das ist ganz... ganz seltsam. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum sie den Dachboden nicht durchsucht haben. Da wäre es ehrlicher zu sagen, wir haben es übersehen. Weil das glaube ich nämlich. Ich glaube nicht, dass da böse Absicht dahinter gesteckt hat und dass sie sich überlegt haben, da ist ein Dachboden, aber da gehen wir jetzt nicht drauf, weil gleich ist Mittagspause. Sondern die werden den übersehen haben. Und dann ist es doch ehrlicher zuzugeben, zu sagen, es tut uns wahnsinnig leid. Das darf nicht passieren. Wir sind Menschen, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wir haben den Dachboden einfach übersehen. Ja.
Ja, schon.
Ja.
Gut, ich sag gleich noch was dazu. Machen wir weiter.
Entschuldigung, ich bin gerade so in Rage. Ja, ich glaube, man hat dann versucht, so im Nachhinein mit so ganz komischen Begründungen zu erklären, warum man das damals nicht gemacht hat, weil es ging ja in Anführungsstrichen nur um die EC-Karte. Das, wie ich finde, eigentlich Schlimme ist, dass diese Frage wahrscheinlich juristisch nie beantwortet werden wird. Denn ohne die Prozesskostenhilfe kann Lehans Familie nicht auf hinterbliebenen Geld klagen. Alle rechtlichen Mittel sind ausgeschöpft. Ihr Anwalt sagt, die Familie habe immer geglaubt, in Deutschland herrsche Recht und Ordnung. Zitat, das denken sie jetzt nicht mehr. Boah, ist das schlimm.
Verständlich, ja.
Ja, ich verstehe es total. Aber es ist, also was für ein Satz, ja. Ich bin gerade so wütend. Und das, obwohl ich den Fall schon kenne, bin ich wütend. Das ist Wahnsinn.
Ich bin auch wütend. Ich denke ja wirklich, dass die Polizei in den meisten Fällen gute Arbeit macht.
Absolut.
Aber anders als im Supermarkt oder im Callcenter zum Beispiel, ist es halt bei einer solchen Arbeit wirklich ganz furchtbar schlimm, wenn man keinen Bock hat oder einfach nicht alles tut, was möglich wäre. Also ich unterstelle den Ermittelnden jetzt nicht irgendwas. Vielleicht haben sie ihre Möglichkeiten ausgeschöpft.
Es ist total.
Dass bei Fällen wie diesen dieser Eindruck entstehen kann, dass da noch so viel mehr möglich gewesen wäre und wir uns eben fragen, warum hat man nicht oben und unten auch noch nachgeschaut?
Ja.
Und dieser Eindruck entsteht, wenn sie sich ein bisschen dafür interessiert hätten, für das Verschwinden dieser Frau, wäre es ganz anders weitergegangen.
Ja, man muss zumindest den Ermittlern im ersten Fall, also im Fall von Sebatz, die müssen sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, ob man da sich nicht mehr angestrengt hätte, wenn die einen anderen Job gehabt hätte. Ne? Also das drängt sich schon auf.
Diese Frage kommt einem in den Kopf, ja.
Ja, und das ist eigentlich ganz schlimm, dass das in einem Land wie in unserem so passiert und dass solche Unterschiede gemacht werden.
Ja.
Ja, also das ist kein gutes Gefühl als Beobachter, weil ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage hier, das ist kein Rechtsstaat mehr und hier läuft alles schief und so. Verstehe aber Menschen, die sowas denken, wenn sie wütend und emotional sind, das denke ich nicht. Ich glaube, wie du schon gerade gesagt hast, in den meisten Fällen wird gute Arbeit gemacht. Aber das lässt einen dann schon zweifeln, ne? Und das siehst du ja dann auch in dem Verfahren. Theoretisch hätten die jedes Recht, dieses Zivilverfahren anzustreben, hätten wahrscheinlich sogar gute Chancen, das zu gewinnen. Aber sie haben halt kein Geld dafür. Und dann
das ist auch so
hast
schlimm.
Du Pech gehabt. Dann ist es halt so, ne?
Ja, ich verstehe das alles, was kostet. Aber irgendwie da in dem Moment möchte ich sagen, ja, macht's das doch einfach. Warum muss man denn da so viel Geld dafür zahlen?
Ja.
Warum wird es nicht einfach gemacht?
Ja, ja, das, ja. Das, oh Gott, jetzt bin ich, das ist nicht gut für meinen Blutdruck, dieser Fall. Für deinen glaube ich auch nicht.
Ich habe niedrigen Blutdruck, ist super für mich.
Ah, dann ist gut. Ja, dann habe ich das, als ob ich das geahnt hätte, habe ich das perfekt vorbereitet. Es ist ein ganz wilder Fall. Ich versuche jetzt gerade irgendwie eine Klammer zu finden oder irgendwie noch am Schluss über was Schönes zu reden, damit ich nicht ganz so wütend aus dieser Folge rausgehe. Ich habe eine spontane Idee.
Ja.
Ist nicht abgesprochen. Wir schlagen beide gerade kurz eine schöne Serie vor, die man gucken kann. Fällt dir spontan eine ein, die du gerade schaust, die du weiterempfehlen kannst?
Ja.
Damit wir ein anderes Thema noch haben zum Ende. Sehr gut.
Die habe ich immer gern geschaut, als sie im Fernsehen lief. Und dann habe ich mir die DVD-Box gekauft und auch irgendwie zweimal angeschaut. Und jetzt ist sie relativ neu auf Netflix. Psych, PSYCH, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien.
It rings a bell.
Nee.
Irgendwie den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was es geht.
Das ist ein Mann mit, ich würde sagen, fotografischem Gedächtnis, unfassbar gute Auffassungsgabe, der so tut, als ob er Hellseher wäre.
Und das ist schon eine gute Prämisse, gefällt mir gut.
Und mit seinem besten Freund zusammen der Polizei von Santa Barbara unter die Arme greift.
Also ist es mehr so Krimi-mäßig?
Es ist lustiger Krimi.
Ah, okay, so Feel-Good-Krimi.
Ja, dieser Typ und sein bester Freund, die sind ein so wahnsinnig tolles Team. Von der ersten Folge an, du hast echt das Gefühl, die kennen sich ihr ganzes Leben.
Okay.
Es ist super gespielt, es ist sehr lustig.
Oh, das klingt gut. Und gibt es bei Netflix zum Stream? Dann werde ich
Netflix
das.
Zum Stream,
sehr gut.
Genau. Und das Allerbeste daran, neben allem, was ich schon gesagt habe, in jeder Folge kommt eine Ananas vor, die man suchen kann.
Okay.
Im Piloten, ich habe mir gestern den Piloten angeschaut und die zweite Folge. Und im Piloten habe ich die Ananas gefunden, in der zweiten Folge habe ich sie nicht gefunden. Und da muss ich immer im Internet nachschauen.
Ah, okay. Also das heißt, es gibt eine Ananas-Seite im Internet, wo man nachgucken kann, wo die versteckt war. Okay, weil sonst würde mich das wahnsinnig machen, wenn ich die nicht finde. Ja, aber gut, mit Ananässer kann ich jetzt nicht dienen.
Was empfiehlst du?
Also, das ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber ich suchte diese Serie so sehr. Ich habe auch bei Netflix angefangen und habe dann, weißt du, ich habe immer mir so geschworen, ich werde nicht noch einen zusätzlichen Streaming-Anbieter. Ich mache es nicht, Philipp, ich mache es nicht, aber diese Serie hat mich
dazu
gebracht.
Was hast du gemacht?
Yellowstone. Yellowstone, ersten drei Staffeln, aktuell bei Netflix, aber eben nur die ersten drei Staffeln. Das ist eine Serie über eine Familie in Montana, die Duttons, die dort auf einer wunderbaren Ranch leben und diese Ranch gegen andere Menschen verteidigen müssen. Also Investoren, die aufkaufen wollen, die dann Flughafen bauen wollen.
Mhm.
Es sind großartige Landschaften. Es ist so viel gut Serie, ohne wirklich viel gut zu sein, weil es auch sehr brutal und sehr spannend manchmal, aber diese Landschaften und weißt du, ich möchte jetzt einfach nur ein Pferd haben. Ich kann gar nicht reiten, also glaube ich nicht mehr, dass ich habe ich mal als Kind, aber kann ich glaube ich nicht mehr. Mhm. Ich sehe mich auf dem Pferd und mit dem Cowboyhut auf und mit lauter gut aussehenden Cowboys in den Sonnenuntergang reiten. Das ist jetzt mein, das bestelle ich jetzt beim Universum.
Es klingt ein bisschen wie unsere kleine Farm für Erwachsene.
Es ist, kennst du Succession, die Serie?
Nein, habe ich nie gesehen.
Ja, das ist wie Succession mit Cowboyhüten. Also es ist, okay. Es gibt sehr wenige sympathische Figuren. Irgendwie sind alle irgendwie ein bisschen scheiße in der Familie. Aber trotzdem, okay. Man liebt es. Und das war halt so, ich war komplett angefixt, ja. Da habe die ersten drei Staffeln bei Netflix geguckt und war auf einem Dreh in Berlin und bin dann nachts vom Dreh nach Hause gekommen und wollte einfach nur pennen, konnte nicht pennen. Und dann habe ich die letzte Folge der dritten Staffel geguckt und es ist der Mega-Cliffhanger des Jahrtausends. Und ich dann so nachts um eins im Berliner Hotelbett, ach ey, egal, Paramount Plus, bitteschön, egal was es kostet. Und jetzt gucke ich es auch zu Ende. Also die Serie ist super, ich empfehle sie allen Leuten. Mhm. Ja, das ist was Schönes zum Abschluss, könnte man auch sagen.
Ja.
Das ist immer eine gute Idee, gerade nach diesem Fall. Ja, Franziska, vielen Dank, dass du mit mir zusammen wütend und fassungslos warst in diesem ja wirklich krassen Fall.
Ich danke dir. Aber wenn ihr uns auch sonst gerne gemeinsam wütend erleben wollt.
Vielleicht auch lustig, vielleicht auch traurig, man weiß es nicht. Ja.
Genau. Dann hört doch bei Darf's ein bisserl Mord sein rein, weil da haben wir gerade auch eine Doppelfolge rausgebracht.
Ja, ich darf schon mal verraten, ich versuche in dieser Folge wieder Österreichisch zu sprechen. Und Franziska liebt es, wenn ich das tue.
Ich liebe es absolut.
Sehr gut. Dann hört auch da auf jeden Fall nochmal rein und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei Verbrechen von nebenan. Vielen Dank fürs Zuhören und danke und liebste Grüße, liebste Bussi an die Podcast-Ehefrau aus Wien.
Bussi, Bussi, auch an dich, mein Schatz.
Oh.
Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.